Charisma für Selbstständige und Unternehmer.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Wegebedarf-Podcasts. Und einen Wegebedarf gibt's ja immer. Wir wollen gerne in Wirkung kommen. Ob wir bei Mitarbeitern, bei Kunden, bei Lieferanten, beim Stehempfang, beim Unternehmerclub. Irgendwie ist ja immer cool, wenn dann von uns was übrig bleibt, wenn wir so eine Spur gezogen haben, wenn die Leute sich uns merken können, wenn wir gewirkt haben. Und weil das gar nicht so einfach ist, gibt es auch dafür natürlich logischerweise Experten. Und genau so einen Experten haben wir heute wieder an Bord. Der Tibor Mink macht Unternehmer und Selbstständige fit, nicht nur für die Bühne, sondern auch für die Bühne im Tagesalltag, nämlich wenn die genau wie eben erzählt, beim Mitarbeiter, beim Kunden, beim Stressgespräch, beim wir pitchen um eine Ausschreibung und, wenn wir da in Wirkung kommen wollen. Deswegen herzlich willkommen, Tibor, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Gerne, gerne. Wir starten auch gleich mitten rein. Warum ist denn Wirkung für Unternehmer und Selbstständige so elementar wichtig?
Ich würde sagen, weil wir in einem Dschungel uns befinden und es gibt so viele da draußen, je nachdem, wie stark unsere Nische ist, in der wir uns bewegen und in der du dich jetzt bewegst als Zuhörer, kann es sein, dass du einer von 5 Playern zum Beispiel im deutschsprachigen Markt bist, dann hast du automatisch schon eine gewisse Wirkung. Wenn du jetzt jemand bist, der in einem größeren Ozean schwimmt und wo viele Mitbewerber sind, dann wird die Wirkung immer wichtiger und wichtiger und wichtiger. Und gerade wenn du selber als Personenmarke zum Beispiel nach außen trittst, dann ist es natürlich ganz essentiell, weil dann bist du dein Produkt und dann musst du richtig wirken können. Genauso auch beim Thema Mitarbeiter, Kundenbeziehungen, Geschäftspartnerbeziehungen. Da ist eine Wirkung auch enorm wichtig und es wird immer wichtiger, weil wir in unserer heutigen Gesellschaft immer weiter zu Goldfischen werden.
Ja, die Aufmerksamkeitsspanne von 13 Sekunden.
Es ist verrückt. Ich glaube, die ist noch weiter runtergesunken. Und wenn ich alleine bei mir selber schaue, ich habe einen richtigen Detox aktuell gemacht. Ja. Ich war so auch selber Opfer von den Algorithmen. Bei mir kein TikTok, aber Instagram. Wie viel Zeit am Tag, bei mir waren es keine Stunden, aber Minuten und halbe Stunden oder mal eine Stunde, wirklich in diesem Feed und du hängst da drin und du guckst und guckst und guckst irgendwelche Videos, die zwischen 3 und 30 Sekunden gehen.
Ja.
Und dann kommt das nächste. Und wenn wir nicht innerhalb von Millisekunden überzeugt sind, dann scrollen wir weiter. Und das ist heutzutage so elementar wichtig, wenn wir online sichtbar sind. Ich hoffe, du bist online sichtbar, weil es wird heute auch immer wichtiger. Dann wird es einfach wichtig, dass die Wirkung von Anfang an da ist und die Leute begeistert sind. Sonst schalten sie weiter.
Naja, und genau dafür gucken wir jetzt uns im heutigen Podcast mal 3, 5, 7, 10, je nachdem, Wirkungsfaktoren an. Was macht denn der Tibor, wenn er die Leute so in den, ich sag mal, positiv gemeint, in den Händen hat und mit denen an ihrer Wirkung arbeitet? Und ich kann das ja völlig nachvollziehen, wenn du irgendwo auf so einer Businessveranstaltung bist und du kommst dann an die 1000 Stehtischchen. Ich hasse das ja wie die Pest, muss ich zugeben, obwohl man das ja nicht glaubt, aber ich halte mich ja für introvertiert. Also das sind so die Momente, da habe ich, boah. Aber wenn man dann an den Tisch geht, dann will man ja nicht irgendwie der Lappen sein, sondern da sollte ja das, was man an Botschaft hat, möglichst authentisch rüberkommen. Fangen wir mal mit so einer Advanced Version an. Also wir sind auf so einem Business-Empfang, 1000 Leute stehen an Stehtischchen, irgendwie schickimickalst mit Sektkelchen oder Weingläsern oder sonst irgendwie Wassergläsern in der Hand. Und jetzt stellen wir uns an einen Tisch dazu. Und wie kriegen wir jetzt, machen wir mal gleich Deep Dive, wie kriege ich jetzt im idealerweise Sekunde Null einen wirksamen Auftritt? Idealerweise authentisch.
Ja, ist mit A und O egal, in welchem Bereich wir sind, ob wir jetzt auf einer richtigen Bühne stehen, ob wir jetzt vor einer Kamera performen oder ob wir eben an so einen Tisch kommen, ist die Gesamtausstrahlung. Und die Gesamtausstrahlung ist oft gar nicht so wichtig, was wir jetzt sagen, wenn wir jetzt in die Psychologie reingehen. Dann,
sondern wie.
Genau, dann geht es viel mehr um das Wie. Und dann macht, wenn wir Bild dabei haben, Körpersprache 55% aus. Das, wie wir etwas sagen, macht 38% aus und die restlichen 7% sind der Inhalt.
Ja, das soll man gar nicht wahrhaben, weil, ja, wieso, weil ist alles gut.
Ganz genau.
Aber natürlich ist es so, dass die Gesamtperformance, würde ich auch sagen, da kommt einer rein, aber manchen Leuten ist der Raum voll und alle gucken dahin und andere huschen so vorsichtig, dass sie keiner sieht, vorbei. Oder haben so ein Piepstimmchen oder ja, darf ich mich noch bei Ihnen dazustellen?
Ja.
Dann hast du ja schon gleich alle PS abgegeben.
Genau, ja. Ich hatte letztens selber den Fall. Ich war bei einer Sparkassenveranstaltung. Wir hatten es ja vorhin auch noch kurz über Sparkassen.
Da haben wir schon Sparkassen-rote Sessel heute dabei.
Genau, ja.
Loriot lässt grüßen, die Sparkasse auch.
Ja. Ich war bei einer Sparkassenveranstaltung und war da dann auch danach noch bei so einer Netzwerk-Ding dabei und bin relativ spät auch runter, weil ich mich oben noch unterhalten hatte und kam dann auch runter und dann war schon alle Tische eben voll besetzt.
Okay, breit. Besetzt, genau.
Dann stehst du da und überlegst so, gut, okay, was machst du jetzt? Genau diese Situation. Und dann bin ich auch an den Tisch, wo die meisten Personen waren, die mich interessiert haben. Das heißt, ich bin an den Tisch gegangen, wo ich gedacht habe, da ist das größte Potenzial für gewinnbringende Gespräche rein aus meiner subjektiven Wahrnehmung, die ich über den Vortrag, so beim Rumschauen ein bisschen, Teilnehmerstimmen, die was gesagt haben,
okay,
ich gesagt habe, mit dem würde ich mich vielleicht nochmal austauschen. Oder eben auch wieder deren Ausstrahlung.
Da stehen die Wortführer und die,
genau,
die Leitwölfe.
Richtig. Und dann habe ich gesagt, an den Tisch gehe ich, da stelle ich mich dazu.
Das ist mutig, okay, schon mal ein guter Punkt.
Genau. Und bin dann dahin gegangen und habe direkt mit breiter Brust, vielleicht übertrieben, aber einfach mit einer soliden Haltung. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so da angekommen und habe eben gesagt, hallo, hier bin ich. Sondern ich bin offen da hingekommen, eine offene Körperhaltung, eine Haltung, die signalisiert, hey, hier bin ich. Ich bin da. Und habe dann in relativ moderat lauter Stimme einfach gesagt, der Tisch gefällt mir, hier komme ich mal mit dazu, wenn es für euch okay ist.
Der Tisch gefällt mir, da komme ich mal mit dazu. Ja, gute Beschlusslage.
So, und dann habe ich mich einfach hingestellt, direkt gelächelt. Ich lächle sehr viel und werd sehr viel dafür gelobt. Ich hatte mal eine witzige, muss ich ganz kurz eine Anekdote erzählen. Mhm. Wir waren zu Corona-Zeiten, war ich mit einem Kunden auf eine Coaching-Reise. Wir waren in Rom. Und auf dem Hinflug, wir waren vorne in der Business Class gesessen. Ich saß am Gang, er am Fenster. Wir waren ganz, ganz, ganz vorne im Flugzeug gesessen. Und dann lief eine sehr attraktive, das, was man durch die Masken, es war damals Maskenpflicht noch, eben sehen konnte, attraktive Stewardess vorbei. Und ich habe sie angelächelt. Und dann lief sie...
Unter der Maske.
Genau, unter der Maske. Und dann lief sie halt vorbei. Mhm. Dann kam sie irgendwann wieder vor, lief nochmal und hat mich dann wieder so angeschaut. Und dann habe ich gesehen, sie hat auch gelächelt. Ich habe wieder zurückgelächelt. Und ganz am Schluss, als der Flieger im Landeanflug war, kam auf einmal der Purser zu mir und hat gemeint, hat dann irgendwie so irgendwas zu mir gesagt und dann, meine Kollegin wollte kurz dich was fragen oder so, oder sie was fragen und auf einmal kam sie halt so von hinten so angelaufen, ich habe schon gesehen, die Kollegen haben sie gescheucht und dann kam sie vorne, hat mich einfach nach meiner Nummer gefragt.
Nee.
Und hinterher, wir hatten dann ein Date.
Das war sehr Storys.
Und bei dem Date.
Und du hast ja auch angerufen, tatsächlich,
ja,
ich
genau,
habe dich verabredet.
Ja. Wir hatten dann ein Date in Mainz und dann haben wir gesprochen und dann habe ich gesagt, sag mal, warum hast du mich eigentlich angesprochen, also warum wolltest du meine Nummer? Hat sie gemeint, dein Lächeln war so intensiv und so schön, obwohl ich es nicht mal gesehen habe, weil dein Gesicht...
Mit den Augen gelächelt.
Genau, weil deine Augen so stark gelächelt haben, das hat mich total umgehauen.
Wow. Ich meine, die hat ja Auswahl genug, die fliegt ja jeden Tag 500 Leute dagegen
rum. Ja. Und das war für mich ein sehr starkes Signal, wie wichtig das auch nochmal ist, wirklich ein sympathisches Lächeln zu haben und allein dadurch gewinnen wir schon ganz viel im Herz und wenn wir es im Herz gewinnen, haben wir die Leute gewonnen.
Das ist ja eine nette Story. Ja.
Das war echt witzig.
Wie cool ist das denn?
Mein Kunde nebendran ist total ausgeflippt. Also, Mann, Timo, wie hast du das gemacht? Das gibt's ja gar nicht.
Soweit zum Thema Wirkung.
Ja, genau.
Proof of Concept. Eine gute Überleitung. Wirklich gute Überleitung, weil da wären wir ja schon bei so Wirkfaktoren. Wie, also du hast jetzt eben gesagt, du bist zum Tisch gegangen in offener Haltung, hast die angelächelt und sie ja auch zuerst gelobt und sagst, ah, der Tisch gefällt mir.
Ja.
Da stelle ich mich mal dazu. Nicht nach Erlaubnis gefragt, sondern einfach Beschlusslage verkündet.
Ja, genau, ja.
Darf ich, wäre es in Ordnung für Sie oder irgendwie so, der kriegst du ja gleich Augenhöheheverlust, oder?
Ich glaube, ich habe schon gesagt, wenn es
für euch okay ist. Ja, das ist ja schon sehr suggestiv.
Eben, genau, ja.
Ja, da muss jetzt einer widersprechen, nee, da bin ich dagegen, Veto, macht ja keiner. Aber so ganz devot nach Erlaubnis fragen, tut man ja auch nicht, das war ja so am Grad. Was hört denn noch alles dazu? Also Lächeln haben wir ja schon... Wo kommt denn das her? Weil das kann man ja nicht so ganz bestellen. Bleiben wir mal dabei. Wie übt man denn Lächeln?
Doch, das kannst du bestellen. Das kannst du tatsächlich bestellen. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Stift. Das habe ich mal gelernt. Ah, genau. Und das ist einfach geil. Ich mache das regelmäßig auch, oder regelmäßig ist übertrieben, aber ich mache das ab und zu mal. Ich merke, ich habe Kunden, die sich sehr schwer damit tun, dass ich ein paar Mal hintereinander diese Übung mache und das auch mitgebe. Und eine Kundin, die hat das auch wirklich bilderbuchmäßig umgesetzt und hat das auch im Auto dann schön gemacht und hat gesagt, sie stand schon oft an der Ampel mit
Bleistift Kuli quer.
In einer Kiemen, zwischen den Kiemen und dann rüber geguckt und die Leute, die flippen halt schier aus im anderen Auto, ne, und denken, was ist das für eine Irre. Aber alleine dadurch musst du ja noch mal mehr lachen und lächeln, weil du denkst so, ich sehe wahrscheinlich echt saubescheuert aus. Mhm. Und dieser Fact, das hilft enorm. Also einfach immer wieder, das ist generell was ich auch viel auf Veranstaltungen mitgebe und ganz viel in meiner Arbeit auch mitgebe, ist das Thema Wahrnehmungsfähigkeit und Bewusstseinsarbeit. Immer wieder daran zu arbeiten, dass wir bewusst wahrnehmen, was wir gerade tun, wie wir gerade sind, wie wir gerade eben wirken. Und ich merke das bei mir selber auch, wenn ich Podcasts aufnehme, ich bin zum Beispiel sehr interessiert, sehr fokussiert und ich bin der Interviewer. Und ich höre sehr konzentriert zu, dann merke ich, dass ich auch manchmal in so ein
fällt das Gesicht runter, ja.
Trist aussehenden Gesichtsausdruck. Und wenn ich dann hinterher das Video nochmal anschaue oder den Podcast dann zum Schnitt gebe oder whatever, dann denke ich mir manchmal so, Alter, warum hast du da wieder so ein Gesicht gezogen? Gibt's ja gar nicht. Und immer, wenn ich mir das immer wieder bewusst mache, in den Folgen oder in der Alltagssituation, merke ich richtig, wie sofort meine Mundwinkel hochgehen. Und je öfter wir das machen, desto einfacher wird's. Nahezu dauerhaftes Lächeln auf Lager zu haben.
Was ein guter Punkt ist. Mir fällt nämlich auf, seit Corona und wir die ganzen Online-Veranstaltungen haben und ich mich dann im Bildschirm sehe, lächle ich auch mehr. Mhm. Ist ja nie so langes Gesicht, ich kann es ja gar nicht machen. Du musst dann in die Kamera lächeln und mit den ganzen Lampen wirken auch die Zähne heller. Muss man aber gut ausleuchten, ist auch gut. Das ist ein anderer Punkt für Auftritt bei Online-Geschichten. Also mit Lächeln haben wir ja jetzt schon einen Punkt. Also Bleistift nehmen, quer in den Mund stecken, ganz weit in die Kiemen schieben und sich dann darauf verlassen, dass der Körper dann umschaltet, weil das ist ja die Bewegung so rum oder so rum, genau, dass der dann auf Lächeln geht.
Ja, und das wirklich trainieren und vor allem dieses Bewusstsein trainieren dafür, wie schaue ich denn und wie verhalte ich mich? Auch gerade Thema Körperhaltung ist so essentiell. Wir sitzen ja jetzt gerade, wenn wir jetzt stehen würden, würde ich das mal vormachen, aber du hörst schon an meiner Stimme, wenn ich mich jetzt runterbeug und ich bin jetzt irgendwie so, dann fällt es mir total schwer, wenn ich jetzt versuche laut zu reden, dann wird das Ganze so. Während wenn ich offen bin.
Ja gut, wenn du dich klar.
Okay. Ja, dann das Volumen in der Lunge, es wird einfach viel mehr. Und das macht einen Riesenunterschied. Und ganz viele Leute beobachte ich bei gerade solchen Netzwerkveranstaltungen, die sich sehr schwer damit tun und die eher vielleicht introvertiert sind, die kommen eben genauso in den Raum rein. Die kommen rein und die haben eine gebückte Haltung und sind richtig in diesem Fluchttiermodus. Und
hoffentlich sieht mich keiner.
Genau. Und in dem Moment, wo ich diesen Modus einnehme, nehmen mich die Leute vielleicht sogar trotzdem wahr, aber eher negativ.
Kleiner Side-Hack. Ich habe ja mal einen Podcast aufgenommen mit der Ricarda Kolditz, die einen Verlag hat, wo es nur Bücher für Introvertierte gibt. Mhm. Das ist total krass. Also die macht das auch cool. Und da schreibt die Tipps rein, wie man zu so einer Veranstaltung geht. Weil der Introvertierte ist ja meistens ein eher gründlicherer Mensch und die haben da vorher recherchiert, wie auf der Gästeliste seht, dann haben die sich verabredet zusammen zu dem Punkt und dann finden die Bekannte und da kann man dann auch strahlend reingehen, wenn man sagt, da gehe ich jetzt hin, da habe ich schon meinen Platz. Mhm. Und für Sicherheit zu sorgen, also für die eigene, kann man ja.
Ja.
Mir fällt gerade einem beim Reitunterricht, sagen wir immer den Leuten, wie sitzt man denn am Pferd? Der König reitet ein. Mhm. Da sitzt du ja auch so. Wenn du da wie so ein Kartoffelsack am Pferd hängst, das ist ja
runter.
Neben dem, dass man runterfällt. Aber da ist ja keine Körperspannung. Ja. Reden wir mal noch über Körperspannung. Wie, jetzt will man sich ja da nicht aufplustern und irgendwie wie der Gockel aussehen, sondern was wäre denn eine vernünftige Haltung, wenn ich jetzt vor Mitarbeiter trete oder jetzt da in dieser Gesellschaft mit Städtchen? Wie wäre dann ein guter Auftritt?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Also, es fängt, wenn wir an der Basis schon ansetzen, es fängt schon bei den Füßen an. Mhm. Wir Männer neigen sehr häufig dazu, breit dazustehen.
Im das Endengang, heißt, ja.
Mhm. Genau. Wir watscheln dann so. Und Frauen haben ganz oft diesen
X-Füße.
Genau, X-Beine beziehungsweise X-Füße. Oder hier die Pizza-Pommes beim Skifahren. Ja,
genau. Schön. Sieht auch bei weder noch gut aus.
Nee, genau. Sieht beides nicht gut aus. Es wirkt beides. Und das eine wirkt, ich würde sagen, das Breite wirkt sehr inkompetent und das andere wirkt sehr unsicher.
Ja.
So, wenn wir jetzt kompetent und sicher wirken wollen, dann sollten wir schon mal einen geraden Stand haben. Das heißt, unsere Füße sollten parallel stehen. Jetzt gibt's einen geilen Hack. In dem Moment, wo wir ganz leicht unsere Knie nach außen, ganz, ganz leicht nach außen bewegen und unseren Po anspannen und damit kommt die Hüfte nach vorne. Mhm. Und in dem Moment geht automatisch die Brust ein bisschen vor und der Bauch geht ein Stück rein.
Oh, Bauch rein ist gut.
Alles automatisch. Und das ist das Verrückte. In dem Moment kommen wir in eine natürliche, aufrechte Haltung rein und wir sehen deutlich kompetenter aus.
Mm, cooler Hack.
Ja, also Füße parallel, Po anspannen und Knie ganz leicht so quasi drehen. Und in dem Moment haben wir eine ganz andere Haltung.
Mm.
Und dadurch ist es eine sehr natürliche, aufrechte Haltung. Wenn wir sehr extrovertiert sind und richtig Attacke machen wollen, können wir noch ein Tick einatmen, aber auch nicht zu viel.
Ja, da würde man sagen, das hängt sich wieder ein bisschen davon ab, wie intro oder extrovertiert genau, man ist, aber ja. Alles gut geschenkt. Aber ich glaube, wenn man den Werkzeugkasten versteht,
ja.
Darum geht's ja.
Richtig.
Mal einfach so ein paar Insider-Hacks, diese echtes Füße gerade stellen und irgendwie und dann flupp, steht man schon aufrechter.
Ja, probiert's einfach mal aus. Also wenn du es gerade hörst und du bist gerade nicht im Auto oder so, dann steh mal kurz auf und probier es einfach mal aus. Gerade hinstellen, also beide Füße parallel, ungefähr schulterbreit, auch nicht zu eng, das gibt wieder einen unsicheren Stand, relativ schulterbreit und dann Po anspannen und in dem Moment geht automatisch schon der Körper in eine gewisse Haltung.
Und beide Füße gleich belastet auf dem Boden.
Ja.
Keiner im Entspannungsmodus, sondern gerade beide.
Yes.
Oder?
Okay. Ja. Es darf auch mal anders sein, wenn man dann an dem Tisch zum Beispiel jetzt angekommen ist oder sowas, dann bin ich schon jemand, wenn es ein stabiler Tisch ist, mal kurz so ein bisschen getestet, dass ich mich vielleicht auch mal drauflehne und mal ein Bein so ein bisschen auf die Seite knicke und mich zu einer Person neige, wenn ich mich jetzt mit der unterhalten möchte, dann signalisiere ich dahingehend nochmal eine besondere Offenheit und sag, guck mal hier, ich interessiere mich gerade sehr stark für dich und für dieses Gespräch.
Genau. Okay. Dann hätten wir jetzt ja Lächeln und wir haben jetzt Stand und aufrechte Haltung. Was fehlt uns denn noch?
Stimme, würde ich sagen.
Definitiv. Stimme, da waren wir eben schon. Bin ich eingefallen oder kommt da Volumen?
Genau, möglichst piepsig, das ist gut. Möglichst, nein, natürlich nicht.
Ist ja mal natürlich alle so sonor oder ganz schnell. Das wäre dann eine angemessene Redegeschwindigkeit und eine Tonhöhe, die Wirkung versprüht.
Im besten Fall, wenn du jetzt an so einen Tisch kommst, hast du schon ein bisschen was beobachtet, wieder beim Thema Wahrnehmungsfähigkeit und Bewusstsein und hast schon automatisch den Tisch ein bisschen abgescannt und gehst wenn man jetzt ins NLP zum Beispiel reingeht, Rapport aufbauen, gehst rein mit der Geschwindigkeit, die am Tisch ist. Das heißt, wenn der Tisch ein sehr energetischer Tisch ist und die Leute reden so, dann komme ich auch rein und sage, ey, kann ich mich hier dazustellen? Und dann komme ich auch so dazu. Wenn das jetzt ein Tisch ist, wo die sehr bedacht sprechen, dann würde ich auch eher bedacht dazukommen und würde sagen, oh, ich glaube, hier gefällt's mir, ich komme hier mal mit dazu. Sehr interessante Gespräche. Dann würde ich ganz anders reingehen. Es muss authentisch sein. Das heißt, du darfst jetzt nicht komplett dich verdrehen. Das ist der Vorteil bei mir als Speaker, wenn du gewisse rhetorische Fähigkeiten hast, wenn du gewisse schauspielerische Fähigkeiten hast, dann hast du auf einmal eine multiple Persönlichkeit, sag ich mal. Ich habe eine gewisse Auswahl an Persönlichkeiten, die ich ziehen kann. Und ich werde auf einmal der super extrovertierte, knallgelbe Frosch, der über um den Tisch rumspringt und mit den anderen tanzt oder so, dann werde ich der sehr zurückgezogene Zuhörer. Gerade meine Persönlichkeit habe ich schon oft erlebt, dass Leute das sehr schwer einschätzen konnten. Oft auch sehr einfach, es kommt drauf an, in was für ein Setting es ist. Weil ich in gewissen Situationen meine analytische Seite, die extrem gering ist eigentlich, sehr aufbauen kann und mich selber sehr stark zurücknehme, kaum was sage und Leute mich sogar als introvertiert wahrnehmen. Was ich 0,0 bin, wie du vielleicht bisher auch schon gemerkt hast.
Sonst wird man auch kein Speaker oder man muss etwas überkompensieren, das ist ja auch gut.
Würde ich tatsächlich gar nicht sagen, ein ganz bekannter Speaker, der sehr introvertiert ist im deutschsprachigen Speakermarkt, Maxim Mankewitsch.
Ja.
Der ist absolut introvertiert. Und auch seine Speeches sind ja so. Der redet in seinen Speeches ja eher so und redet total ruhig.
Ja, stimmt, der hat so eine einschläfernde Stimme.
Entspannt. Das ist schon fast eine Meditation, wenn du dem bei einer Speech zuhörst. Während ein Tobias Beck so auf der Bühne ist und total ausflippt oder Jürgen Höller dann. Also hat ja jeder seinen Stil. Und das ist ganz wichtig. Jeder hat seinen Stil von erfolgreichen Speakern. Du darfst jetzt nicht hergehen und einfach das blind kopieren. Genauso wenig, ob du jetzt auf einer Bühne bist, ob du vor einer Kamera bist oder ob du an einem Stehtisch bist. Du darfst rausfinden, welche Stile trage ich in mir und wie kann ich die nach außen bringen? Das, so würde ich sagen. So dass es eben deine sind und nicht einfach nur blind was kopiert. Am Anfang, während Trainings zum Beispiel, wenn wir jetzt bei, ich habe verschiedene Formate zum Beispiel auch in dem Speaking-Bereich, wo ich Trainings gebe offline, wo wir wirklich dann in mehreren Tagen das trainieren und da gehen wir auch bewusst in Rollen rein, die erstmal aufgedrückt sind, um zu gucken, wie fühlt sich das denn an? Jemand, der noch nie laut war in seinem Leben, der soll jetzt einfach mal laut sein. Und vielleicht sagt er hinterher, um Gottes Willen, nie wieder. Das fühlt sich total schlimm an. Oder der sagt, boah, ich habe das noch nie probiert.
Aber cool.
Das ist ja total cool.
War befreiend, möglicherweise.
Genau, richtig. Und da einfach wirklich mal in so eine Rolle reinzuschlüpfen, zu gucken, wie es sich anfühlt, das würde ich nicht am Stehtisch machen, sondern vorher in einem Übungsszenario.
Nee, das machen wir lieber off,
genau,
offshore. Ja. Das machen wir nicht und unter Publikum.
Genau, aber dann kannst du es abrufen. Dann hast du den Vorteil.
Es geht ja um den Werkzeugkasten, wenn wir Wirkung haben wollen. Vielleicht verlassen wir mal die Szene und gehen mal in ein Mitarbeitermeeting. Da sitzen jetzt, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute, ich finde die ja so furchtbar, so U-Formen, sitzen mit verschränkten Armen hinter ihren Laptops versteckt, sitzen jetzt da in irgendeiner erwartungsvollen und sich auf den Feierabend freuen und hoffentlich braucht der Chef nicht so lange Haltung. Und wir haben jetzt dann die große Ehre, für unsere Mitarbeiter nochmal 3 bis 5 Takte zu whatever it needs zu erzählen. Wie gehen wir dann da vorne, ohne dass wir jetzt zu fett Chefallüren, zu devot, da muss ja auch der Auftritt passen. Es ist ja klar, es ist ja unsere Bühne, es ist unsere Firma, es ist unser Auftritt. Ich kokettiere mal ganz gerne mit dem Begriff Zirkus. Wir sind ja Zirkusdirektor, es ist ja unsere Manege und wir rennen da jetzt rein.
Ja, wir hatten es ganz kurz, ja, wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt, hatten wir es ja drüber, wie viel auch die innere Einstellung macht und wie viel die Frage macht, wer bin ich eigentlich? Da hattest du ja gesagt, ja.
Da kommen wir jetzt genau wieder zum Punkt.
Das ist ja eigentlich das vorher. Und habe ich gesagt, ja. Das Problem ist, dass ganz viele das nicht klar definiert haben und deswegen viele Sachen gar nicht funktionieren. Und ich würde sagen, wenn ich ein Szenario habe in meiner eigenen Firma, dass meine Mitarbeiter reihenweise mit verschränkten Armen da sitzen, dann habe ich, bevor ich mich damit beschäftige, welche Wirkung habe ich in diesem einen Business-Meeting, viele Hausaufgaben, erstmal zu gucken, wie möchte ich denn allgemein wirken und wer möchte ich überhaupt sein in meiner Firma, in meinem Leben? Was für Rollen möchte ich einnehmen?
Absolut.
Und dann haben wir eine nur viel größere Vorarbeit, weil je nachdem, wie stark negativ besetztes Setting ist, würde ich immer sagen, als Chef selber, wenn wir eine eigene Firma haben, als Führungskraft ist nochmal ein bisschen was anderes, weil da kriegen wir zumindest ein paar Sachen vielleicht aufgedrückt, sind wir vielleicht ein bisschen gebunden, wenn es ein großes Unternehmen ist, an gewisse Dinge.
Ja.
Okay, kann sein.
Aber hier haben wir ja überwiegend mit selbstständigen Unternehmern zu tun.
Richtig.
Bei unserem Podcast. Der eine oder andere, der Führungskraft in der Firma ist, auch herzlich willkommen, logischerweise, immer ein bisschen übertragen, weil da bist du ja nicht der kulturprägende,
genau,
Häuptling und in der eigenen Firma, es ist dein Laden, hallo?
Genau.
Er ist immer deins, ist dein Auftritt, deine Bühne, ja. Dein Zirkus, dein Theater, manchmal auch ein Affentheater, ja. Aber es ist deins.
Und deswegen wollte ich das hervorheben, weil das so wichtig ist. Du, der gerade zuhört, wenn du eben Unternehmer oder Selbstständiger bist, dann ist es dein Business, es sind deine Regeln. Das heißt, du definierst, wie das Ganze abläuft. Du hast keinen, der oben drüber sitzt und jetzt sagt, ja, aber du musst noch das so und so und so machen.
Produkthinweis.
Hey, lass mal gerade zwischendurch innehalten, so mitten im Podcast, einfach mal eine kurze Reflexion machen. Ich stelle da mal kurz 3 Fragen. Nur einfach mal zum Reflektieren. Von 0 bis 100, erste Frage. Wie viel Erfüllung bringt dir dein Geschäft, dein Unternehmen, deine Firma gerade? Ganz ohne Nachdenken, wie ist die Zahl? Einfach aus dem Gefühl. 2. Frage, von 0 bis 100, wie viel zeitliche Freiheit hast du gerade? Cool, wie ist die Zahl? Einfach aus dem Gefühl. 3. Frage, von 0 bis 100, wie viel finanzielle Freiheit hast du gerade? Wie ist die Zahl? Cool. Was machst du gerade? Leben am Limit oder Leben im Sein? Wo ist dein aktueller Engpass? Wenn du magst, nur als Idee, was können wir dir denn mit auf den Weg geben, wenn die Zahlen jetzt irgendwo nicht so sind, wie du sie eigentlich wunschgemäß gehabt hättest? Da müsste ja eigentlich 3x100 stehen. Die wird es in der Regel nicht sein. Also Idee ist, im Oktober gehen wir zusammen mit dem Citizen Circle 2 Wochen lang auf eine Workation in der Toskana, haben wir uns ein Dorf, wo ungefähr 100 Unternehmer, Unternehmerinnen, junge, alte, digitale, traditionelle Unternehmer sich mischen und eine gute Zeit haben werden, sich vernetzen, Ideen finden, Geschäftsmodelle austauschen, digitale Prozesse dran lernen. Das wird eine coole Zeit mit vernünftigen Workshops, sehr, sehr offen, sehr, sehr guter Austausch und natürlich abends Party, Pizza, ist einfach eine coole Zeit. Wenn du immer mal wieder nur Impulse brauchst, damit dein Unternehmer-Mindset auf dem Level bleibt, was du gerne hättest, komm einfach in die 100-Plus-Community, wenn du nicht ohnehin schon da bist, und werd Mitglied und hol dir die Impulse und immer mal wieder coole Events mit dem 100-Plus oder in Kombination mit anderen coolen Unternehmerverbänden wie dem Citizen Circle, coole Events, coole Locations, coole Themen und vor allen Dingen coole Leute. Oder kommen mit einer Usedom Anfang November, wenn wir zum Thema 100 plus, wenn du wie der ein oder andere, die ein oder andere von 100 auf 500 im Jahr skalieren wollen oder darüber hinaus, also einfach in ein deutliches anderes Level, dann nehmen wir in einer netten Villa am Strand unsere Geschäftsmodelle Disrupt Yourself einfach mal auseinander und setzen die wieder zusammen, und die sind alle schon auf dem Level, dass die alle mit vernünftig 6-stellig Geld nach Hause gehen, also von daher alles gut. Wenn du die Sinnfrage stellst, wofür mache ich das eigentlich, was hätte ich denn gerne für ein Leben, dann kommen wir in die Wüste im Ende November mit nach Elguna. Und ich habe ja alle meine, sag mal, 4 großen Kapitel, die Ein-Tage-Woche propellern, die grundsätzlichen großen 4 Zeit- und Geldhebel sind, mittlerweile runtergebrochen in Workbooks, in Videokurse, wie auch immer. Da gibt's welche zu Lebenszielen, zur Strategie, zu Führungsskills und natürlich auch zu steuern. Immer als Workbook zum Beispiel für plus minus 30 Euro, als Videokurs für 300, als 10-Wochen-Challenge inklusive persönlichem Coaching von 2 Coaches, maximal 4 bis 6 Teilnehmer in der Umsetzung für 3000, oder die Live-Events, die wir jetzt neulich über die Alpen oder im Frühjahr in Mallorca zum Wandern oder, wo wir uns einfach in immer kleinen, sehr exklusiven Gruppen, die Preise sind normal, aber in sehr exklusiven Gruppen intensivst auseinandersetzen, weil ich glaube, das, was uns ganz oft fehlt, ist einfach der intensive Austausch mit anderen. Was uns weniger fehlt, ist der Zugang zu Wissen, und was uns ganz oft fehlt, ist die einzelne individuelle Umsetzungsbegleitung, der Satz Ohren, den wir uns gegenseitig zur Verfügung stellen, um gehört und gesehen zu werden. So, jetzt geht's zurück in die Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß bei der weiteren Folge und wir sehen und hören uns in den nächsten Tagen wieder. Ja, auch wenn wir als Speaker oder sonstige Leute sagen, du musst das so machen, nee, musst du gar nicht. Ja. Am besten ist, dass du deinen Stil findest, wo du von deinen PS 100% auf die Straße kriegst und keine Streuverlust hast,
ja,
ohne zu overpacen oder unten drunter zu bleiben, sondern einfach zu wissen, was ist meine Rolle.
Ja. Und deswegen ist auch wichtig, eben zu rauszufinden, was für einen Stil willst du in deiner Firma machen, wenn du den sehr, ich sag mal schon fast diktatorischen Stil haben willst, also sehr, sehr stark.
Tipo Wolfgang Krupp.
Ja, genau. Ja, das passt ganz gut. Sowas in die Richtung.
Wenn da ein Mitarbeiter kommt, dann geht der doch mit einer Antwort.
Ja.
Natürlich, aber der ist ja echt der Typ. Ob er den leiden mag dafür oder nicht, aber der ist erfolgreich, der genau. Ist völlig authentisch, der ist so, wie der ist.
Richtig.
Dafür muss man den nicht mögen, der mag sich wahrscheinlich selber, das ist alles gut, aber der ist ja ein Inbegriff dafür, wie ein in sich authentischer Unternehmer wirkt.
Ja.
Und andere wirken völlig anders.
Und für eben einen autoritären Führungsstil, und das funktioniert ja auch. Es gibt aber auch den Laissez-faire und es gibt auch verschiedene andere Mischungen. Und du darfst für dich entscheiden, wie möchte ich denn überhaupt führen? Und wenn du das entschieden hast, dann gilt's zu sagen, okay, wie kann ich jetzt in diesem Bereich meine Wirkung verstärken? Weil es bringt jetzt nichts zu sagen, du musst so und so und so auftreten oder das und das beachten. Es kommt super auf den generellen Führungsstil in deiner Company an. Und dann würde ich sagen, ist gerade beim Thema Mitarbeiter, aber auch in jeglichem, fast jeglichem Szenario ist eigentlich wichtig, eine Gesprächsführung insofern zu machen, dass wir erstmal rausfinden, was interessiert denn überhaupt den Gegenüber? Die meisten gehen rein und fangen an, Sachen draufzuladen. Auch als Unternehmensinhaber bringt es in wenigen Fällen was, wenn wir einfach nur den Mitarbeitern sagen, so, bis nächste Woche muss das, zack, 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 los, macht. Weil die Leute gar nicht verstehen, warum soll ich das denn eigentlich machen? Was steckt da dahinter? Und das ist ganz wichtig, dass die Leute das verstehen.
Das sind wir ja bei Zwergenzucht und Co. Ich glaube, der Grundsatz ist, wenn wir jetzt mal von unserem Podcast-Thema in Wirkung kommen ausgehen, es ist nicht der Moment. Mhm. Du kannst es nicht on und off schalten. Du bist, bleib mal bei der Führungskraft oder bei dem Chef oder bei dem Unternehmer. Der ist ja immer so, der kann sich ja nicht, im Tagesalltag sind wir total brav. Und dann machen wir mal kurz, drehen wir mal den Lautstärkeregel hoch und machen dann am Wochenende, Freitagsnachmittag, so eine kurze Ansage und wundern uns, weil montags keiner mehr Bock hat. Kann man ja alles machen. Sondern der Grundsatz ist ja, so ein Auftritt ist ja nur ein besonderer Moment, wo die Wirkung rauskommt.
Ja.
Aber dass wir immer wirken, ist ja eigentlich klar. Wir fahren auf den Parkplatz, wir laufen ins Büro, wir gehen ans Telefon, wir begrüßen die Leute.
Ja.
Wirken, man kann ja nicht wirken.
Richtig. Es ist dennoch ein Riesenunterschied, ob wir jetzt eben in dem Szenario sind, Unternehmer, Selbstständiger mit Mitarbeiter, wie du richtig sagst, da wirken wir jeden Tag. Oder ob wir jetzt Speaker auf einer Bühne sind, wo wir vielleicht Menschen vor uns haben, die uns noch nie gesehen haben. Und wir wirken jetzt. Dann können wir nämlich ganz gezielt daran arbeiten.
Da gibt es keine Vor- und Nachgeschichte.
Ganz genau. Wie will ich jetzt wahrgenommen werden? Was ist mein erster Eindruck? Das als Chef schon seit Wochen, Monaten, Jahren vorbei. Der erste Eindruck ist schon lang gemacht. Der 5., der 10., der 100. ist auch schon gemacht. Und die Leute haben von dir entweder ein gutes oder ein schlechtes Bild. Und das wirst du nicht in einem einzigen Meeting in der Regel gedreht bekommen. Außer dieses Meeting ist aus einem sehr wichtigen Grund, zum Beispiel du bist gerade kurz vor einer Unternehmensinsolvenz oder sowas und es geht gerade drum zu sagen, hey, ich gestehe mir selber Fehler ein, wir haben ganz vieles in den letzten Jahren vielleicht nicht richtig gemacht, vor allem ich, und mir geht es darum, dass wir gemeinsam jetzt das Ruder rumreißen, was sind eure Vorschläge, wie kriegen wir das gemeinsam hin, und du fängst an umzudenken zum Beispiel. Das kann für die Leute in einer besonderen Situation auf einmal Augen öffnet sein und sagen, boah krass, der ist ja total anders. Und dann kann es passieren, dass du ein anderes Bild, eine andere Wirkung erzeugen kannst als vorher in einem klassischen Meeting.
Das würde man ja dann tatsächlich inszenieren.
Ja.
Weil das wäre dann so von der Dramaturgie, und da fällt mir gerade eine Szene ein, wo, wir hatten es eben über Bankvorstände, wo ein Bankvorstand hier aus der Region, ich würde sagen, schocktief gefrieren in 3 Minuten, nee, 3 Sekunden. Also es ging darum, dass die so eine Stimmungsbewertung hatten. Wir sagen alle, wir wollen offen und kommunikativ kommunizieren, und die Befragung hat ergeben, 3% glauben, dass das lebt. Mhm. Und so hatten wir mehrere Aspekte, und dann sind die alle in kleine Grüppchen gegangen, unter anderem auch der Vorstand. Für die Mitarbeiter war es neu, 400 Leute waren da, und für die Vorstände war es schon 2 Wochen alt, die Erkenntnis, die sie dann mit dem Verband erarbeitet hatten. Alle Gruppen gehen nach vorne präsentieren, alles super gut, bis dann eine Vorstand kommt und für den Vorstand verkündet, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, wir als Vorstände haben doch immer schon offen und fair und kommunikativ, und dann hat eine Redezeit von, weiß nicht, 3 Minuten, die hat er dann massiv überzogen nach dem Motto, wenn ich rede, dann rede ich und da brauche ich auch keinen Wecker, der mich jetzt unterbricht. Mhm. Und dann sind highly motivated 400 Leute schocktief gefroren nach Hause gegangen. Ich habe keine Ahnung, was die Veranstaltung gekostet hat, aber ich würde mal sagen, mindestens 3 Jahre Lebenszeit der gesamten Bank mit 500 Leuten. Der Vorstand ist aber geblieben. Die Kommunikation ist nicht so deutlich viel besser geworden. Da war irgendwie die Feedbackschleife war irgendwie ausgefallen. Da hatte der irgendwie die Synapse war heute krank oder irgendwas hatte nicht funktioniert. Aber nochmal zurück, wenn ich positive Wirkung haben will, dann sollte ich genau vorher überlegen, die Grundsatzfrage ist ja tatsächlich, passt ja auch genau in mein Thema, wer will ich denn eigentlich in meinem Leben sein? Was für ein Unternehmerleben will ich denn führen? Wie bin ich? Wie hätte ich gerne? Was sind die Randbedingungen? Will ich mich irgendwie verkleiden oder lieber nicht? Bin ich einfach so, ich bin ja ohnehin, ob ich das will oder nicht, der kulturprägende Faktor in meinem Leben. Ja. Fange ich jetzt an, mich zu verkleiden oder zu verstellen oder unecht zu sein, und zieht sich das bei Meetings, bei Mitarbeitergesprächen, bei Lieferantengesprächen, bei, zieht sich das durch? Mhm. Gibt es da so eine Art Checkliste nach dem Motto, wie will ich denn wirken? Oder ist es so, wir haben das schon im Gefühl, das hat schon immer funktioniert?
Wegebedarf.
Boah, das finde ich schwierig, weil Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind doch
sehr deutlich auseinander. Also da wäre mal eher so dann die Idee, zum Beispiel dich mal einzuladen, zu sagen, komm, ist ja immer komisch mit Fremdkörpern, oder schick mir mal ein Video, oder dass man mal ein Fremdbild kriegt.
Absolut, ja, genau. Also wenn das jetzt das ist, wo du zum Beispiel sagst, hey, ich habe in nächster Zeit viele Auftritte oder viele Mitarbeitergespräche oder allgemein, ich will meine Wirkung mal überprüfen, ich will daran arbeiten, dann wäre das was man in so einem Setting mal machen kann. Ich komme vorbei, oder es gibt eben eine Online-Betreuung oder sowas, wo man sowas analysieren kann. Genau.
Versteckte Kamera im Meetingraum, ganz zur Not, ist ja, das halt so.
Ja,
weil du bist ja in echte Situation, und genau, wenn da ein Fremdkörper drin sitzt, dann wurde ich habe mal Trainer heute dabei, da sind die alle ganz völlig entspannt.
Genau, dann gibt's einfach, nee, geht ja gar nicht. Gibt's einfach mal eine Aufzeichnung, und dann wird die angeguckt, rein zu Analysezwecken. Da wird auch nichts aufgehoben dann von den Aussagen von Mitarbeitern oder sowas. Das habe ich dann zur Verfügung, gucke mir das an, und dann gibt es Feedback zum Beispiel. Ja.
Ja, ja.
Solche Sachen. Ja, das so Sachen machen wir auch, ja.
Ich finde ja so, also was ja immer ganz schwierig ist, wenn, warum mir das gerade einfällt, wenn Menschen Floskeln drin haben, die vom Ding her, also wenn wir jetzt vom Ding her mal drüber reden, dass vom Ding her halt hier, vom Ding her irgendwie am Wochenende vom Ding her mal drüber nachdenken müssen. Oder vom Ding her dementsprechend quasi und am Ende denke ich, boah, ist es. Hat mal ein Geschäftsführer einer Firma, der hatte auch als Lieblingswort, damit man auch da mal auch darüber reden, dass auch, der hat ja niemand mehr auf den Inhalt geachtet. Bei 50 hat immer einer geklatscht. Tago wieder 50 voll, 100 voll, 150. Der hat ja nie verstanden, dass keinem zu, etwa war nur am Auszählen. Oder ein Podcast, den ich bei Zeit liebe, der Ostcast, der ist ein Sprecher, der redet immer von, wie, halt eben, genau. Also wenn man halt eben jetzt mal darüber halt eben redet, das jetzt halt eben. Ich finde den inhaltlich mega. Der hat eine tolle Stimme, der ist super gut vorbereitet, aber halt eben immer mit halt eben. Und ich reg mich jedes Mal darüber auf, dass ich den gar nicht genießen kann, weil ich innerlich die halt eben zähle. Wie ist denn das so mit diesen
Füllwörtern?
Irgendwie hat die ja halt eben quasi vom Ding her und am Ende. Und ich krieg, je älter ich werde, immer mehr Krise, wenn ich so Buzzwords, Bingo, komische Füllwörter höre. Was mache ich denn damit?
Ja. Es gibt, ich würde sagen, die drei mir bekanntesten, vor allem im deutschsprachigen Raum, sind
Das habe ich ja auch leider.
Und. Mhm. Und ist auch ganz schlimm. Ich mache da häufig in den Trainings das Beispiel, dass ich einfach mal eine Szene aus irgendeinem Buch vorlese. Scheißegal, welches Buch. Mhm. Du nimmst einen Roman und liest was vor. Eine Passage. Mhm. Und jetzt liest du dieselbe Passage mal vor und machst zwischen jedem Satz ein Und rein. Niemand würde dieses Buch lesen, wenn die zwischen jedem Satz
der schlafen Und sofort wäre. Ein.
Das ist der Horror.
Da kannst du gleich Valium verteilen.
Ja, genau. Und deswegen, also das ist ganz schlimm. Und ja, ist auch ganz ganz viel, ja, dass Leute auch sehr viel so, ja, immer wieder so ein Ja
einbauen. Das ist auch furchtbar.
Ganz schlimm. Wie du gesagt hast, ganz also, und, also es gibt viele Sachen.
Also dementsprechend quasi auch furchtbar.
Was mir persönlich sehr geholfen hat, ich habe selber einige Trainings in dem Bereich erstmal gemacht, 2020, 2021. Viele Trainings gemacht im Rhetorikbereich, Kommunikationsbereich, im Bereich Speaking und so weiter. Und für mich war ein ganz großer Gamechanger genau das, aus den Füllwörtern möglichst viel Freiraum zu gewinnen. Möglichst viel Gestaltungsfreiraum für Rhetorik zu gewinnen, indem wir die ausmerzen bzw. auf ein Minimum reduzieren. Es geht gar nicht darum, gar kein M mehr drin zu haben. Wenn man bei mir eine Podcast-Folge hört oder so, man hört eine Stunde, dann sind da bestimmt auch 10 Ms drin in einer Stunde. Vorher war das bei mir in der Minute, würde ich fast sagen.
Oder
in 5 Minuten vielleicht 10 Stück drin. Also es hat sich drastisch reduziert auf weniger als 10%.
Da wäre die Frage, weil man kann ja nicht denken. Also wenn man sich drauf konzentriert, kann er halt ebens mehr zu sagen. Dann werden die halt ebens halt immer halt eben noch mehr.
Richtig.
Und das ist ja eine schwierige Übung. Wie kriegt man die denn weg?
Darf ich hier Schimpfwörter benutzen in eingeschränkter Variante?
Probier mal.
Schnauze halten. Das ist ganz wichtig. Einfach mal Schnauze halten. Ab und zu. Bedeutet rhetorische Pause im Schön. Die rhetorische Pause ist ein Game Changer, was das Thema Füllwörter angeht. Das heißt, Füllwörter kommen in der Regel dann, das wäre jetzt genau ein Punkt gewesen, wo ein M gekommen wäre. Das heißt, Füllwörter kommen genau dann. Ich habe einfach gesagt, kurz. Das heißt,
die Stimme
Füllwörter
an.
Kommen genau dann. Mhm. Das ist Magie pur. Wenn wir das integrieren, dann sind es auch genau auf einer Bühne zum Beispiel oder bei einem Vortrag jetzt vor kleinerem Publikum, vor Mitarbeitern zum Beispiel, sind es genau die Stellen, wo die Leute nochmal hellhörig werden. Weil in dem Moment, wo wir keine Füllwörter benutzen, sondern kleine Pausen drin haben, und die können sich manchmal sogar eine Weile ziehen, hören die Leute wieder viel besser zu, weil das Gehirn verarbeiten kann, weil das Gehirn sagt, boah, jetzt habe ich den Satz auch mal verarbeiten können und nicht, ja, okay, und also, und theoretisch, und bla, und dann hat das Gehirn ja keine Sekunde, um mal das Gesagte zu verarbeiten.
Ich gebe ja zu, dass ich das gerade auch übe. Ames habe ich noch relativ viele und genau an der Stelle eine Pause zu machen. Ich finde es leichter, wie zu sagen, lasst was weg.
Ja.
Ersetzt es in, weil dann hast du einen Fokus auf, diese berühmte Übung, die jeder kennt, denk mal zwei Minuten nicht an rosa Elefanten, ab jetzt, das schafft ja keiner. Niemand schafft es. Mhm. Also wir könnten jetzt die Uhr anhalten und nach 10 Sekunden hat es noch keiner geschafft, weil der rosa Elefant war einfach da.
Der ist
und
immer
wenn
noch
du
da.
Dann sagst, nimm stattdessen blaue Frösche oder grüne Pferde, dann hast du ja eine Chance, den Fokus zu lenken. Also wenn du sagst, mach da eine Pause, und red dann weiter, dann hast du eine Wirkpause und die komischen Füllwörter eliminieren sich.
Vor allem hast du zwei Aspekte. Wir haben es ja gerade schon mal gesagt, ich möchte es aber nochmal hervorheben. Du hast einmal den Effekt, du hast weniger Füllwörter, die eine negative Wirkung haben. Das heißt, du hast weniger negative Wirkung. Gleichzeitig hast du sogar eine positive Wirkung on top, weil diese rhetorische Pause eben dieses Nachdenken anregt und diese Verarbeitung anregt und die Leute, die vielleicht auch unaufmerksam werden, weil sie sagen, ja, der redet die ganze Zeit und redet die ganze Zeit. Wenn du mal eine wirklich lange, verhältnismäßig lange Pause machst, mal 3 oder 5 Sekunden nichts sagst, das fühlt sich auf einer großen Bühne, ich habe morgen Abend einen Auftritt wieder in Mannheim vor 300 Leuten, wenn du da eine Sekunde nichts sagst, dann ist das eine Minute im Kopf.
Im Kopf. Unheimlich
und du
lange.
Denkst, ach du Scheiße. Und wir hatten bei einer Speaker-Ausbildung, muss ich ganz kurz auch eine Anekdote erzählen, bei einer Speaker-Ausbildung, wo ich als Teilnehmer dabei war, wurde meine Speech hinterher bei einer Analyse, weil wir noch eine Analyse gemacht haben, wir hatten dann auch einen Auftritt dabei und eine Analyse, und da wurde meine Analyse unter anderem als Beispiel genommen für verschiedene Stellen, die extrem gut waren. Und an der einen Stelle hat der Trainer dann gesagt, boah, wem ist was aufgefallen und alle Hände sind hochgegangen. So, oh, das war total geil, wie der Tibor da die Pause gemacht hat. Das war so gigantisch und so toll. Und ich habe laut angefangen zu lachen. Alle drehen, es waren so 15 Leute, die drehen sich alle um, gucken mich an. Ich habe gesagt, wisst ihr, was das Witzige ist? Das war der Moment, wo ich in der Speech einen totalen Blackout hatte und nicht mehr wusste, wie wollte ich jetzt hier an der Stelle eigentlich weitermachen und innerlich gedacht habe, ach, scheiß drauf. Alles hinter mich geworfen habe und gesagt habe, ich mache einfach Freestyle. Also ich mache sowieso viel Freestyle. Ich habe nichts auswendig gelernt oder so, aber ich hatte einen klaren Fahrplan. Und diesen Fahrplan habe ich einfach weggeworfen und gesagt, Ich lasse einfach das Universum durch mich durchfließen. Ich sage das, was kommt. Und ab dem Moment wurde die Speech noch viel geiler und die Leute waren noch viel aufmerksamer. Für mich selber war das innerlich ein Ringen von 10, 20, 30 Sekunden gefühlt nichts sagen und oh Gott, was denken die Leute und ach du Scheiße. Und obwohl ich schon recht gut war zu dem Zeitpunkt und schon viel Bühnenerfahrung hatte, trotzdem noch ein Riesenthema gehabt. Und hinterher war es so geil, das bei der Analyse zu sehen, weil es waren auch nur 1,5 oder 2 Sekunden. Aber ich habe wirklich im Kopf gedacht, die stehen gleich alle auf und klatschen, weil sie denken, es ist vorbei, so nach dem Motto.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil wenn man dann so unterwegs ist, und das kennt ihr wahrscheinlich auch als Hörer, man will es jetzt richtig machen.
Ja.
Und wenn man es richtig machen will, wird es total scheiße.
Ja.
Und wenn man das Werkzeug beherrscht, souverän, muss man ein bisschen üben, dann kannst du es auch wegschmeißen, weil du weißt ja, wie es geht.
Ja.
Und das macht dann einen Unterschied. Also, Pausen machen. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber der war da schon wieder weg. Also, dann hätten wir die Situation jetzt geklärt. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Du hattest gesagt, du hast 2 Effekte. Da war es wieder. Du wirkst, also du hast weniger Füllwörter und du machst mehr Pausen. Und ich glaube, dass beides zum Thema Kompetenzvermutung und Wirkung, da wollte ich nochmal einsteigen. Wenn man so viele Füllwörter drin hat, dann wirkt man ja sehr unsicher. Und wenn man jetzt souveräne, längere Pausen macht, das üben wir jetzt mal, dann könnte das sein, dass man den Eindruck hat, der hat was zu sagen. Ich habe gestern zufällig eine Rede von Obama bei YouTube geguckt und mich tatsächlich darüber gewundert, wie viel Pausen der macht. Hammer.
Ja. Wenn es eine richtige Speech ist sogar, dann passiert noch ein positiver Nebeneffekt, nämlich das Publikum kann jetzt interagieren. Ich erlebe das so häufig in Trainings, dass Leute, wenn wir auch bewusst trainieren, mal eine starke Emotion reinzubringen, egal ob das Trauer, Freude ist, die Leute sollen mal jemanden, das Publikum zum Lachen bringen, dann erzählen die Leute was Witziges und dann geht's direkt wieder weiter. Und das Publikum, in dem Fall wir als Zuschauer beim Training, also die anderen Teilnehmer und ich, haben gar keine Zeit, richtig den Witz zu verarbeiten und loszulachen, weil derjenige schon weiterredet. Und an den Stellen sage ich hinterher immer, wir machen das jetzt nochmal, ich zeige euch jetzt nochmal, wie ich das jetzt gemacht hätte. Und dann gehe ich einmal vor und erzähle unter Umständen genau denselben Witz. Und die Leute lachen. Und hinterher sagen dann die, aber warum haben die jetzt bei mir nicht gelacht? Und dann ist es so einfach, dass der größte Unterschied 2 Dinge sind. Der eine Unterschied ist das Thema Pause. Die Leute brauchen Zeit. Vor allem, wenn es was ist, was ein bisschen um die Ecke ist, dann erst recht. Deswegen haben auch gute Comedians viel Zeit drin, wo sie mal eine Pause machen zum Beispiel.
Oder wo die das wie Mario Barth Elend in die Länge ziehen.
Ja.
Wo ist jetzt der Gag? Der hat jetzt 1000 Mal aufgekurbelt. Hammer.
Ja.
Mir hat mal ein Trainer in auch so einem Rhetoriktraining gesagt, ich soll mir mal vorstellen, es wäre ein Feuerwerk. Und das wollen die Leute ja genießen. Und meine Rede wäre so gewesen, fertig. Und ich soll einfach ich soll die, wenn wir die in den Himmel schießen, und die Sachen einfach wirken lassen, dass die Leute mit Pause das dann auch verdauen und genießen können. Schwierig ist es, wenn man so bei, jetzt ist ein anderes Thema, bei Speeches 4 Minuten hat und denkt, ja jetzt, voll. Und die drehen nach 4 Minuten den Saft ab. Und es gibt Leute, die schaffen das auf die Sekunde. Da bin ich ja voller großer Bewunderung. Ich weiß auch nicht, wie oft die das geübt haben.
Ja.
Und dann denke ich immer, oh, jetzt habe ich noch 20 Sekunden, ich muss mich jetzt beeilen. Und da wird er immer noch schneller und schneller und schneller. Und da wirkt dir nichts mehr.
Ja.
Und andere kriegen das wirklich auf den Punkt. Das ist natürlich die große Kunst, über die wollen wir ja nicht reden. Jetzt haben wir tatsächlich schon 45 Minuten geplauscht.
Ich habe der Punkt ist mir noch eingefallen, wenn ich
über Wirkung, ja, selbstverständlich. Ja,
der zweite Punkt ist nämlich neben der Pause noch die Emotion. Dass wir in das reingehen, was wir gerade auch rüberbringen wollen. Ein Beispiel, was ich häufig bringe, ist, wir hatten das beim letzten Speaker-Training zum Beispiel, dass ein Speaker eine Geschichte erzählt hat, der sind die irgendwie auf einen Berg hoch mit Bergführern und die haben das total falsch eingeschätzt. Da ist beinahe ein großes Unglück passiert. Eine ist sogar den Berg wirklich ein Stück runtergefallen und alles zum Glück alles gut gegangen. Aber der hat das einfach halt so runtergerattert. Und ich habe dieselbe Geschichte nochmal erzählt und ich war ja nicht dabei. Und er selber hat mich mit strahlenden Augen angeguckt und gemeint, krass, ich war gerade nochmal oben auf dem Berg. Das war, als wärst du hinter mir gelaufen und du hättest das auch erlebt und ich war auf einmal wieder da. Und das war nur, weil ich in dem Moment, wo er das erzählt hat, dachte ich so, mein analytischer Teil hat gesagt, okay, da kann man das anders machen, das anders machen, das anders machen. Mein emotionaler Teil hat gesagt, boah, Alter, was ist denn, wie kann denn sowas passieren? Boah, krass, und das und das. Und ich habe in dem Moment diese Emotion aufgefangen, die ich selber gespürt habe und habe, als ich dann das nochmal gezeigt habe, wie es anders gehen kann, diese Emotion allen freien Lauf gelassen. Habe diesen Schock, der in dem Moment kommt, wenn die Person hinter dir den Berg runterfällt, das gelebt und habe mir vorgestellt, wie hinter mir gerade jemand den Berg runterfällt. Genau. Und dann bist du selber so, ach du Scheiße. Und diese Dinge da reinzukommen oder Kälte zum Beispiel, wenn wir von der Situation erzählen, dass es war bitterkalt. Hat einer der Speaker dann erzählt, ja, und dann waren wir da draußen und da war es richtig kalt und dann haben wir, und so. Und dann habe ich gesagt, geh nochmal zurück.
Da musst du tiefer reintauchen.
Geh bitte rein in
und
diese Situation.
Du hörst dann, wenn du den Schnee läufst und so, genau. Du hast die Schritte sehen und dann siehst du schon die Leute zittern, selbst die Raucher, die jetzt schon mit zitternder Hand die Zigarette, also du musst dann reinbeamen.
Einmal mit Bildern.
Mit Bildern, mit
und
Gefühlen, mit Gehör.
Und wenn du selber reingehst und du sagst auf einmal, und dann war es bitterkalt. Da kriege ich sofort, wenn ich mich rein, ich kriege sofort gerade Gänsehaut, weil ich mir vorstelle, es ist kalt. Und wenn ich mir vorstelle, es ist kalt, dann bekomme ich Gänsehaut. Was passiert noch? Mein Atem wird fader. Das heißt, ich erzähle auf einmal anders. Boah, es war bitterkalt.
Und so scheiße kalt, da konnte ich gar nicht mehr atmen.
Genau. Mich schüttelt's ja. Vielleicht noch. Also da reinzugehen und dasselbe brauchst du, wenn du vor deinen Mitarbeitern zum Beispiel sprichst, in anderer Manier. Da erzählst du jetzt tendenziell nicht davon, dass es bitterkalt war. Kann auch mal passieren, wenn du irgendwas anderes erzählst. Aber wenn du jetzt von den neuen Quartalszahlen oder von der neuen Marketingkampagne, dann bitte fühl dich selber rein. Wenn du es selber nicht fühlst, dann ist es auch nicht erzählenswert. Und wenn du selber aber einen Bezug dazu hast, was eine Vision hinter deinem Unternehmen, du fühlst dein Unternehmen, dann bring das bitte auch mit Gefühl rüber, sodass deine Mitarbeiter es auch fühlen können. Weil wir können nur fühlen, wo auch ein Gefühl rüberkommt. Und Goethe hat das so schön gesagt, Wolfgang Goethe hat gesagt, was auf Herzen wirken soll, muss von Herzen kommen. Und wenn es bei dir nicht von Herzen kommt, dann kann es auch nicht aufs Herz des anderen wirken. Deswegen raus aus dem Kopf bei vielen Themen und rein in dein Gefühl und bring es mit Gefühl rüber.
Das hört sich ja schon fast an wie ein gutes Schlusswort.
Wegebedarf. 3 Tipps für dich.
Wenn du jetzt unseren Hörern 3 Tipps mit auf den Weg geben könntest, oder jetzt darfst natürlich, nebenbei, Side Note, also natürlich sind die Kontaktdaten von Tibor in den Shownotes verlinkt. Und natürlich freut er sich, wenn ihr in Dialog geht und ihr habt ja schon festgestellt, der Junge hat Ahnung, man könnte sagen, der weiß, wovon der redet, der kann da ganz tief reingehen und deswegen kann der jetzt auch noch 3 gute Tipps dir mit auf den Weg geben, wenn du jetzt daheim mal anfangen willst und in deiner Firma zu üben in diversen Situationen. Was wären denn so 3 Quick Wins, wo man sofort den Unterschied erkennt?
Ja, Nummer 1. Thema Klarheit, mach dir bewusst, wer bin ich, wer will ich sein. Mhm. Das ist A und O, weil ohne das kannst du gar nicht entscheiden, wie will ich denn wirken. So musst du erstmal wissen, oder wie soll ich denn wirken, wenn du gar nicht weißt, wie du wirken willst. Das heißt, das musst du als erstes klar sein. Mhm. Der zweite Punkt ist, würde ich sagen, viel Training. So viel Training wie möglich, sowohl an deinem Bewusstsein, an deiner Wahrnehmungsfähigkeit arbeiten, damit du überhaupt Dinge wahrnehmen kannst. Bei dir selbst zum Beispiel deine Körperhaltung, dass du selber merkst, wie betrete ich denn den Raum, das beobachten kannst. Das ist ganz wichtig und solche Sachen in einem geschützten Rahmen zu trainieren, wo du im besten Fall auch Feedback bekommst. Deswegen bin ich so ein Riesenfan beim Thema Rhetorik, Speaking, Kommunikation von Offline-Szenarien in einem Live-Setting das zu trainieren, weil du einfach ein direktes Feedback hast. Das ist ganz wertvoll.
Absolut.
Mhm. Das heißt, such dir da auch Leute, muss jetzt nicht bei mir ein Training sein, such dir einfach Leute, die da ein bisschen Ahnung haben, die dir ein konstruktives Feedback geben. Keine Leute, die einfach nur draufhauen, keine Leute, die da... Anyway, du weißt schon, worauf ich das will
wahrscheinlich. Ja, das braucht man auch alles nicht.
Und der dritte Punkt, finde, ist vielleicht nochmal in Richtung erster Punkt, eine Ergänzung, finde eben raus, was dein eigener Stil ist. Wie möchtest du auf die Leute wirken und eigne dir dann den Werkzeugkasten an, der zu dir passt. Wenn du nur an Autos rumschraubst, dann brauchst du vielleicht keinen Kreuzschraubenzieher, weil vielleicht sind dort keine, ich kenne mich mit Autos zu wenig aus, keine Kreuzschrauben verbaut. Brauchst eher vielleicht einen Schraubschlüssel. Also guck, welche Werkzeuge du brauchst und welche Werkzeuge du nicht brauchst und hol dir die richtigen Werkzeuge in deinen Werkzeugkasten und schreib dann deinen Namen drauf. Das ist dein Kasten und kauf dir nicht von Amazon den Werkzeugkasten von Tobi Beck, von Maxim Mankiewicz, von Christian Bischoff, von sonst wem oder eben von Wolfgang Krupp, sondern kauf dir deinen leeren Werkzeugkasten und lade dir deine eigenen Werkzeuge rein und dann sieht die Sache anders aus.
Tailor-made.
Ja.
Handgeschneidert.
Ja.
Jo, dann viel Spaß beim Umsetzen. Tibor, vielen, vielen Dank für die Deep Dives.
Sehr gerne.
Ist immer wichtig, weil da kriegt man ja so sonst im Tagesalltag, man ist ja viel zu sehr mit seinem Gedöns, in Anführungszeichen, mal ein bisschen flapsig gesagt, beschäftigt. Deswegen freue ich mich immer, wenn wir Gäste haben, die auch gleich viel mitteilen und wo man ganz viel mitnehmen kann. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, und dir da draußen viel Spaß beim Üben, viel Erfolg und bis zum nächsten Podcast in 2 Wochen. Gerne abonnieren, gerne weiterschicken, weil das können wir einmal alles brauchen. Unternehmer sein sollte Spaß machen. Mhm. Und wie gesagt, es ist unsere Manege, unser Stil. Wir sind die Kulturgeber, ist unser Laden. Und wenn du als der Zirkusdirektor da auftrittst, weißt, es ist immer deine Nummer. Also dein Auftritt und dein Zirkus. Hab eine gute Zeit. Bis bald.
Ciao.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmer sein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.